das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abboud.
Guten Abend. In nur 11 Jahren hatte Italien 7 Ministerpräsidenten. Doch jetzt könnte die erste Frau die Führung übernehmen, denn Italien hat heute gewählt. Und mit dieser Wahl könnte Italien deutlich nach rechts abrutschen. Mit ihr hier, Giorgia Meloni, die Spitzenkandidatin eines möglichen Rechtsbündnisses und bald wohl möglich die erste Ministerpräsidentin des Landes. In den Umfragen hatte das Bündnis von Melonis Brüdern Italiens mit der Lega von Salvini und der Partei Forza des mehrfachen Ministerpräsidenten Berlusconi zuletzt jedenfalls vorne gelegen. Moritz Pompel.
Am Morgen in einem Wahllokal im Süden Roms. Den Eingang bitte freilassen. Journalisten aus aller Welt warten auf Giorgia Meloni von der Partei Fratelli d'Italia. Gleich will sie hier ihre Stimme abgeben. Doch kurzfristig verschiebt die Spitzenfrau des Rechts-Mitte-Bündnisses den Auftritt auf den Abend. Es seien zu viele Journalisten anwesend, lässt sie mitteilen. Draußen wartet auch Marta Rossi. Sie hat gerade ihre Stimme abgegeben für Meloni. Und das, obwohl sie mit noch Regierungschef Mario Draghi, dem bekennenden Europäer, sehr zufrieden war. Draghi war wirklich sehr gut. Ja. Dass dann die Regierung zerbrochen ist, war nicht seine Schuld. Und jetzt trotzdem die Stimme für eine rechtsnationale Politikerin, die sich immer wieder europafeindlich geäußert hat? Heimat, Gott, Familie lautet der Slogan ihrer Partei. Mit eurer Stimme stellen wir die Freiheit dieser Nation wieder her. Wir stellen unseren Stolz wieder her und die einstige Größe unseres Landes. Es lebe Italien. Warum Marta Rossi für Meloni stimmt, das kann sie selbst nicht so recht in Argumente fassen. In den letzten 10 Jahren ist es mit Italien immer weiter bergab gegangen. Man braucht sich ja bloß mal umzuschauen. Auch wenn es sicher Probleme gibt, die Wirtschaftsdaten Italiens sprechen eigentlich eine andere Sprache. Und doch ist es für Politikwissenschaftler nicht überraschend, dass Meloni und die Rechte im Aufwind sind.
Meloni war in der letzten 3 Regierungen in der Opposition. Das ist ein gutes Bonus für sie, in Bezug auf die Wählerschaft zu sagen, ich habe mit der anderen Regierung nichts zu tun gehabt. Und zweitens, ich bin eine Frau, ich wäre die erste Frau als Regierungspräsidentin. Das wäre auch ein Novum für Italien.
In den letzten Umfragen zweitstärkste Kraft Enrico Letta mit seinem proeuropäischen Partito Democratico. Eine starke Allianz zu schmieden, das ist ihm im Gegensatz zur Rechtsmitte nicht gelungen. Auf den letzten Metern wollen die Sozialdemokraten inhaltlich punkten. Das Thema Arbeit ist bei uns ganz oben. Wir wollen einen Mindestlohn einführen. An den Urnen treffen wir auch einige, die taktisch wählen, um Rechtsmitte zu verhindern. Eigentlich wollte ich wen anders wählen, aber jetzt, mit dem Rücken zur Wand, werden es eben doch die Sozialdemokraten für eine Mitte-Links-Mehrheit. In wenigen Minuten schließen die Wahllokale. Am Ende könnte es vielleicht doch noch einmal spannend werden.
Ja, fragen wir nach in Rom bei Anja Miller. Was hört man denn so? Die Wahlbeteiligung soll ja sehr niedrig sein.
Ja, man geht tatsächlich im Moment von einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung aus. Das heißt, es ist nicht gelungen, weitere Wähler zu mobilisieren, auch der Fünf-Sterne-Bewegung, die darauf im Süden gehofft hatte. Kurz nach der Sendung wird es Ergebnisse erster Wahlbefragungen geben, aber das endgültige Ergebnis haben wir dann bis morgen Mittag.
Was bedeutet denn das mögliche Ergebnis für Italien?
Ja, aller Voraussicht nach dann tatsächlich diesen erwarteten Rechtsruck und eine Regierung, wie es sie in der Republik Italien so noch nie gab. Mit erzkonservativen Werten, einer Betonung der nationalen Identität und Souveränität, mit einem starken Druck nach außen, Sicherung der Grenzen gegen Migration, das werden die Themen dieser neuen Regierung sein. Doch wo jetzt noch große Einigkeit beschworen wird, gibt es in vielen Themen auch noch Auseinandersetzungen innerhalb dieses Bündnisses. Es könnte also wie so oft in Italien auch noch viele Überraschungen in den nächsten Tagen und Monaten geben.
Anja Müller, vielen Dank nach Rom. Und wir schalten direkt nach Brüssel zu Tobias Reckmann. Was würde denn ein Wahlsieg des Rechtsbündnisses in Italien für die Europäische Union bedeuten?
Also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass Giorgia Meloni dann auch versuchen wird, ihre Wahlkampfversprechen auch innerhalb der EU durchzusetzen. Also zum Beispiel die Migration in der EU stärker zu regulieren. Und man wird hier in Brüssel auch sehr genau hinschauen, wie es in Italien mit der Unabhängigkeit der Justiz weitergehen wird. Und auch ja den ganz grundlegenden europäischen Werten wie Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Also das ist sicherlich so die eine Seite. Und die andere Seite ist aber, dass man hier durchaus auch zur Kenntnis genommen hat, dass sich Meloni nach dem Angriff auf die Ukraine auch sehr stark und deutlich auf die Seite der USA und der EU geschlagen hat und ja auch die Russland-Sanktionen mitträgt. Das heißt also, außenpolitisch gibt es da durchaus auch eine Schnittmenge und auch in einigen anderen Politikfeldern. Und ich habe mich hier am Freitag länger mit jemandem aus dem Umfeld hier von der EU-Kommission unterhalten. Und da hat man auch nicht das Gefühl, dass da jetzt Endzeitstimmung herrschen würde. Da hört man dann eher, dass man ja mittlerweile auch einige Erfahrungen mit rechten Regierungen in Europa gesammelt hat. Also Polen und Ungarn natürlich, aber es gab ja auch schon mal eine rechte Regierung in Österreich, auch früher schon in Italien. Und einer sagte dann auch noch, naja, also schwieriger als mit Viktor Orban in Ungarn kann es eigentlich gar nicht werden. Und mit dem komme man ja seit Jahren auch am Ende immer irgendwie klar. Also kurzum, mein Eindruck gerade ist, es wird sicherlich nicht leichter werden, aber es gibt auch noch einiges an Optimismus hier.
Es bleibt also spannend. Tobias Reckmann, vielen Dank nach Brüssel. Wir kommen durch diesen Winter. So optimistisch klang heute der Bundeskanzler, nachdem er mit den Vereinigten Arabischen Emiraten eine künftige Energiepartnerschaft vereinbarte. Die erste LNG, also Flüssiggaslieferung, soll es bereits im Dezember geben. Zur Zukunft der Gasumlage wurde Scholz dann eher weniger konkret, dafür aber sein Finanzminister Lindner, der nun erstmals Zweifel an der eh schon umstrittenen Umlage geäußert hat. Und auch aus der SPD kommen nun noch mehr kritische Stimmen. Kurz vor ihrer Einführung im Oktober könnte diese nun endgültig abgeräumt werden. Christine Becker.
Es ist Mittwochnachmittag, kurz nach 16 Uhr, als Robert Habeck extra von der Union ins Plenum zitiert, die Fassung verliert.
Die Gasumlage muss weg! Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo? Muss weg! Sie sind die Muss-weg-Opposition! Fragen Sie mich mal, was mir alles nicht gefällt und was ich mir wünschen würde, was alles weg muss. Aber
das ist doch nur eigentlich wünscht sich auch Habeck die Gasumlage weg. Hat zumindest intern schon rechtliche Zweifel geäußert und die Zeit drängt. Ab 1. Oktober sollen Gaskunden die Umlage zahlen. Die Verstaatlichung von Uniper stellt das aber in Frage. Bei Experten und auch in der Regierung Uneinigkeit, ob beides zusammen geht. Die SPD-Chefin hat heute im Bericht aus Berlin schon mal eine Abschiedsbotschaft.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Woche zu einem Ende der Gasumlage kommen.
Das ist wahrscheinlich geworden, auch weil einer, der an der Umlage unbedingt festhalten wollte, nun doch umsteuert.
Die Gasumlage macht die Gaspreise noch teurer. Da stellt sich die Frage nach der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit. Wir sollten stattdessen über eine Gaspreisbremse nachdenken, um die Verbraucherinnen und Verbraucher und die Betriebe vor den extremen Belastungsspitzen zu schützen.
Die Forderung überrascht. Eine Gaspreisbremse und der Verzicht auf die Gasumlage, das dürfte teuer werden für den Bund. Wie das bezahlt werden soll, unklar. Die Bundesvorsitzende der Grünen zeigte heute gern auf den Finanzminister von der FDP.
Wofür wir jetzt Geld brauchen, das ist erstens, dass wir die Gasunternehmen stabilisieren, zweitens, dass wir die Gaspreise senken und drittens, dass wir jetzt Unternehmen in dieser schwierigen Situation retten. Und wie das finanziell gehen muss, das muss jetzt der Finanzminister vorschlagen.
Also weg mit der Schuldenbremse? Christian Lindner macht das Nein zur persönlichen Mission.
Ich werde darauf achten, dass wir eine Finanzierung finden, die Schuldenbremse im Grundgesetz achtet und für den Bundeshaushalt auch erreicht.
Die Grünen könnten sich auch ein Sondervermögen vorstellen, sowie die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Die SPD-Spitze ebenfalls. Der Kanzler heute auf Auslandsreise hält sich allerdings bedeckt, wie es nun genau weitergeht mit der Gasumlage. Sicher ist aber, dass sie nicht mehr sicher ist.
Und in Russland gingen auch heute wieder Menschen gegen die Teilmobilmachung auf die Straße. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
In der russischen Kaukasusrepublik Dagestan sollen Polizisten in einem Dorf Warnschüsse abgegeben haben, um Demonstrationen zu zerstreuen. Die Schüsse sind auf einem Video zu hören, das auf Telegram veröffentlicht wurde. Auch in der dagestanischen Hauptstadt Machatschkala gingen Sicherheitskräfte mit Gewalt gegen Protestierende vor. Aus der muslimisch geprägten Teilrepublik sollen nach Angaben von Aktivisten bisher besonders viele Männer für den Krieg in der Ukraine eingezogen worden sein. Die Europäische Union hat die gewaltsame Niederschlagung von regimekritischen Protesten im Iran verurteilt. Das gab der Außenbeauftragte Borrell bekannt. Die EU werde alle Optionen prüfen, um auf Teherans Vorgehen zu reagieren. Bei den Protesten sind bislang mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Der Iran bekräftigte, hart durchgreifen zu wollen. Tausende Menschen waren auch am Wochenende in mehreren Städten auf die Straße gegangen. Auslöser ist der Tod einer Frau nach ihrer Festnahme durch die Religionspolizei. Der Wirbelsturm Fiona hat an Kanadas Ostküste schwere Schäden hinterlassen. Heftige Regenfälle und Windböen entwurzelten Bäume, spülten Häuser ins Meer und beschädigten Stromleitungen. Etwa eine 500.000 Haushalte waren zeitweise ohne Elektrizität. Kanadas Premierminister Trudeau versprach den betroffenen Provinzen Hilfen. In der Karibik braut sich unterdessen ein weiterer Wirbelsturm zusammen. Das Kloster Corvey im nordrhein-westfälischen Höxter feiert sein 1200-jähriges Bestehen. An dem Festakt mit Gottesdienst nahm auch Bundespräsident Steinmeier teil. Um 822 gründeten Benediktinermönche die Klosteranlage nahe der Weser. Sie verfügt über eine der wertvollsten Bibliotheken des Landes. 2014 wurde das Kloster Corvey von der UNESCO als Weltkulturerbe ausgezeichnet.
Oliver Zeitler gewinnt den Weltmeistertitel im Einer. Bei der Ruder-WM im tschechischen Radschice dominiert der 26-Jährige die Konkurrenz von Beginn an. Bei der EM noch krankheitsbedingt Vierter spielt er heute seine körperliche Überlegenheit aus und gewinnt vor dem Niederländer Twela und Graeme Thomas aus Großbritannien. Oliver Zeitler holt damit die einzige Medaille bei dieser ansonsten enttäuschenden WM für den deutschen Ruderverband.
Sie ist die größte Kunstschau auf deutschem Boden. Für manche sogar die wichtigste Ausstellung zeitgenössischer Werke weltweit. Doch in diesem Jahr wird mancher froh sein, dass die Weltkunstschau in Kassel heute nach 100 Tagen endet. Immer neue Antisemitismusvorwürfe, aber auch wie die Verantwortlichen damit umgegangen sind, sorgten für scharfe Kritik und legten tiefe Schatten über die Documenta 15. Was besonders bitter ist, denn auf der anderen Seite faszinierten viele Werke die zahlreichen Besucherinnen und Besucher. So aber steht die Documenta vor einem Scherbenhaufen, wie es heute das internationale Auschwitz-Komitee formulierte. Alex Jakubowski zieht Bilanz.
Die Trümmer der Documenta. Hier ist es zwar nur die Abschlussperformance einer kubanischen Künstlergruppe am letzten Tag, doch 100 Tage Documenta 15 bedeuten für die Kunstschau 100 Tage voller Antisemitismusvorwürfe und Skandale. Das Publikum, das heute seine letzte Chance nutzte, weiß natürlich um die Debatte.
Ich habe natürlich vorher gehört, die ganze Kritik, sag ich mal, den Antisemitismus, Vorwürfe, da habe ich diese Bilder, die hängen ja, glaube ich, auch gar nicht mehr.
In der Documenta geht es nicht darum, ob es einem gefällt. Man fährt zu solchen Kunstausstellungen, um Positionen zu sehen, um zu schauen, wo denken kreative Menschen gerade hin oder auch nicht hin und das mit den eigenen Positionen abzugleichen.
Erst ging es um antisemitische, judenfeindliche Motive der Künstlergruppe Taring Pardi. Deren Werk wurde nach Protesten schließlich abgehängt. Doch wenig später wurden neue antisemitische Motive entdeckt. Dem eigentlich verantwortlichen Kuratorenkollektiv aus Indonesien, Ruang Grupa, wurde schon vor Beginn der Documenta eine Nähe zur Israel-Boykottbewegung BDS unterstellt. Während der Ausstellung machte die Gruppe keine gute Figur, beteiligte sich nicht an der Aufklärung, am Ende ein Versuch der Erklärung. Die ganze Debatte wiegt natürlich sehr schwer. Die Vorwürfe widersprechen dem, was wir eigentlich ausdrücken wollten, miteinander zu sprechen, voneinander zu lernen, einander zuzuhören. Infolge der Vorwürfe tritt die Documenta-Generaldirektorin zurück. Die Bundesbeauftragte für Kultur schaltet sich ein. Eine Expertenkommission wird eingesetzt. Das Ergebnis: ein Totalschaden für die Kunstschau.
das, wofür sie eigentlich angetreten ist, den globalen Süden deutlich in der Kunst zu positionieren, Stimmen und auch Werke sichtbar zu machen, die man normalerweise eben nicht sehr stark vertreten sieht, das geht eigentlich völlig unter.
Was also wäre die Lösung? Eine Überprüfung der Werke vorab?
Die Kunstfreiheit, die Meinungsfreiheit ist ein unglaublich wertvolles Gut in einer Demokratie. Und der Staat hat sich nicht einzumischen in die Kunst. Aber wenn Räume zur Verfügung gestellt werden, dann muss dort sicher sein, dass es nicht zu Antisemitismus kommt, zu Rassismus kommt, zur Verletzung der Menschenwürde kommt.
Eine Mahnung, die vor allem die Macher der nächsten Documenta ernst nehmen müssen, in 5 Jahren in Kassel.
Im Jahr 490 vor Christus soll es sich der Legende nach so zugetragen haben. Ein Bote bringt die Kunde vom Sieg der Griechen über die Perser in der Schlacht von Marathon in das ungefähr 40 Kilometer entfernte Athen. Kurz nach Überbringung der Nachricht bricht er erschöpft zusammen und stirbt. Nun, genauso ist diese Geschichte wohl tatsächlich nicht passiert, aber in ihr liegt der Ursprung einer Paradedisziplin der Leichtathletik. Quick lebendig kam heute Eliud Kipchoge beim Berlin-Marathon ins Ziel und lief dabei eine Zeit, von der man im alten Griechenland wohl nur hätte träumen können. Eine Zeit, die vor ihm noch kein Mensch gelaufen ist. Griet von Petersdorf.
Er hat es schon wieder getan. Eliud Kipchoge aus Kenia lief wieder Weltrekord in Berlin und übertraf sich selbst. 2 Stunden, 1 Minute und 9 Sekunden, eine halbe Minute schneller als vor 4 Jahren, ein Läufer mit Mission.
Gemeinsam können wir alles erreichen. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns Läufer als Läufer zusammenhalten. Lasst uns eins sein. Rennen, Laufen macht eine gesunde, eine glückliche Welt. Eine glückliche Welt, die alle vereint.
Vereint liefen immerhin in diesem Jahr über 35.000 Läuferinnen und Läufer quer durch Berlin. Während es bei vielen um die sportliche Spitzenleistung geht, steht bei anderen die Unterhaltung im Vordergrund. So wie bei diesen beiden Gestreiften, sie sind Wiederholungsläufer.
Wir sind jetzt zum 17. Mal dabei, die grüne Nummer. Also jedes Jahr was geht sozusagen, nehmen wir mit. Und deswegen geht es jetzt auch eigentlich nur noch um den Spaß.
Und er trug das Brandenburger Tor sozusagen bei sich.
Ich habe so ein paar Kostüme und das ist mein Berlin-Kostüm. Für Hamburg habe ich so ein maritimes Outfit mit einem Anker.
Und manche nutzten die Gelegenheit, ganz schnell was loszuwerden. Es war vermutlich einer der schnellsten Heiratsanträge überhaupt. Diese beiden haben es schon hinter sich. Bei den Frauen gewann Tigist Assefa aus Äthiopien. Sie unterbot ihre persönliche Bestzeit um erstaunliche 18 Minuten. Dabei läuft sie erst seit kurzem die Marathonstrecke. Und was den Weltrekordler betrifft, da stellen viele die Frage, wann schafft er es offiziell, den Marathon in unter 2 Stunden?
Wahnsinn. Schauen wir noch aufs Wetter. Claudia, wie wird's denn?
Aline, es wird so richtig herbstlich, grau, nass, immer wieder kann es Schauer geben, auch der kräftigeren Art. Und es wird kälter bei uns. Das sieht man auch schön auf dem Strömungsfilm. Denn da sieht man zum einen hier dieses Tiefdruckgebiet, das wirklich auf direktem Wege Luft aus Nordwesten bringt. Und Sie sehen die Farben hier, es wird immer heller gelb. Dementsprechend gehen die Temperaturen runter auf nur noch 12, 13 Grad Mitte der Woche. Es wird frisch und man sieht auch am Trend für Leipzig, der Tiefpunkt der Temperaturen ist dann am Mittwoch mit so 12, 13 Grad. Dann geht es ziemlich sicher wieder etwas bergauf. Das ist die Temperatur, mit der wir jetzt rechnen dürften, so Ende September. Und die liegt deutlich darüber. Da wären es dann immerhin so 18, 19 Grad. Dazu bleibt es auch in der Nacht nass. Ein paar Schauer gibt es noch in der Südosthälfte. Dann mal kurz Wolkenlücken. Dann aus Nordwesten morgen ein neues Tiefdruckgebiet mit dichten Wolken. Und dieses Tief, das bringt dann auch immer wieder Regen, arbeitet sich weiter nach Südosten vor. In der Nacht gehen die Temperaturen meist zurück auf Werte zwischen 10 und 7 Grad. Da, wo es längere Zeit sternklar ist, auch nur 3, 4 Grad morgen früh. Am Nachmittag dann Höchsttemperaturen von bis zu 18 Grad Richtung Sachsen und Berlin-Brandenburg. Meistens bleiben wir so bei 11 bis maximal 15, 16 Grad. Und auch die nächsten Tage wird es immer wieder nass sein. Vor allem im Süden regnet es auch mal kräftiger. Es sind ab und zu Gewitter eingelagert. Und die Temperaturen liegen mal bis zu 14 Grad am Dienstag. Mittwoch die 14 Grad nur noch den Rhein entlang und dann scheint es wohl wieder etwas weniger kalt zu werden.
Vielen Dank, Claudia, für die Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier geht es jetzt weiter mit dem Kulturmagazin Titel Thesen Temperamente und wir sind morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle Ingo Zamperoni. Einen schönen Abend noch. Tschüss.